Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und weil Gott auch dabei ist, jetzt hier und jetzt bei dir und bei euch, möchte ich gern mit ihm reden. Jesus, ich danke dir für deine Größe und Güte und deine Nähe. Ich danke dir, dass du jetzt bei uns bist. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest. Wir brauchen dich, wir wollen auf dich hören. Uns interessiert, was du denkst. Wir brauchen deinen Zuspruch und deine Ermutigung und deine Ermahnung. Rede in unser Leben. Danke, dass du für uns da bist und für uns bist. Und ich danke dir für diese Möglichkeit, miteinander auf dich zu hören, Gemeinschaft zu haben mit dir und so auch untereinander, auch wenn wir uns nicht direkt sehen. Segne das jetzt. Amen. Ein neues Thema möchte ich heute mit euch angehen in zwei Predigten, heute der erste Teil, zum dem Thema Leben in zwei Welten, Ausrufezeichen, Fragezeichen. In meiner ersten Videopredigt Ende März, da habe ich gesagt, ich glaube, dass sich unser Glaube gerade jetzt bewähren kann. Glaube muss sich bewähren. Sich als tragfähig erweisen, sonst brauchen wir ihn nicht, oder? Greift das, was ich glaube, noch, auch in solchen Krisen, in denen wir leben? Macht das, was ich an Glaubensaussagen mir so zurechtgelegt habe, jetzt immer noch Sinn? Ja. Ja und nochmal ja, ich erlebe es so. Ich erlebe es so auch, weil mein Glaube gewachsen ist, besonders in nicht so leichten Zeiten. Ganz ähnlich gelagert ist die Frage, trägt mein Glaube im Alltag? Oder ist das nur was für Sonntage? Sind das zwei Welten, eine fromme Glaubenswelt und eine Alltagswelt? Bewährt sich mein Glaube im Alltag, wenn es eng wird, wenn es spannend wird? In Herausforderungen, dann, wenn es zählt. Ich hörte gerade diese Woche ein Zeugnis über eine Frau. Und die Quintessenz war, sie lebte einen alltagstauglichen Glaube. Wow, das hat mich sehr berührt. Besser ist übrigens die Frage nicht, bewährt sich mein Glaube, sondern bewährt sich der, an den ich glaube, Gott selbst. Es war ein riesiger Event, so ein Jesus-Kongress am See. Von überall her waren die Menschen gekommen, circa 4000 Leute. Seit 3 Tagen waren sie zusammen, hörten steile, gute Vorträge voller Weisheit und Vollmacht von ihm. Persönlich. Doch nun musste das Ganze noch gut zu Ende gebracht werden, denn es drohte irgendwie zu kippen. Das Ende war angesetzt, die Leute sollten nach Hause, aber sie hatten Hunger. So ein abschließendes Festessen wäre echt super. Nur, es war nichts da, außer gerade mal 7 Brote und ein paar kleine Fische. Fehlplanung? Seine Mitarbeiter gerieten echt ins Rotieren. Wie soll das laufen? Ein Albtraum fürs Catering-Team. Und was macht er? Er nahm die Brote und die Fische, sprach ein Dankgebet darüber und ließ austeilen. Seine Mitarbeiter fingen zögernd damit an. Die Leute aßen und aßen und aßen und wurden satt. Alle 4000. Und mit den Resten, 7 Körbe voll Brot, konnten sie noch ein Reisevesper machen und waren gut versorgt. Dann schickte Jesus sie nach Hause gestärkt, innerlich und äußerlich gestärkt. In Klammern, vielleicht denkst du gerade schon, Moment, das waren doch 5000. Es gab mindestens 2 solcher Speisungen. Einmal waren es 5000 und einmal hier 4000. Das sehen wir gleich in unserem Bibelwort. Nehmt schon mal eure Bibel zur Hand. Er Er selbst, Jesus, und seine Mitarbeiter stiegen in ihr Tourboot. Und sie fuhren ein Stück über den See, und als sie wieder anlegten, kamen ein paar Spezialisten der frommen Obrigkeit um die Ecke, Pharisäer, zum Streiten aufgelegt. Ey, du, mach ein Wunder! Wenn du so große Töne spuckst, du kämpfst von Gott persönlich und so, dann lass es doch mal krachen, beweis uns das. Er stöhnte. Oh, schon wieder die. Und schon wieder auf die Tour. Und warum waren sie eigentlich nicht da, eben beim Essen? Leute, kapiert es doch, so läuft das nicht. Vergesst es, selbst wenn ich euch hier ein Schauspiel bieten würde, es würde euch nicht helfen. Jungs, wir fahren weiter. Also wieder ab ins Boot, einmal über den See, ans andere Seeufer. Und jetzt weiter live aus der Bibel, das Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern im Boot auf der Überfahrt. Markus 8, Abvers 14. Die Jünger hatten vergessen, Brot zu besorgen. Nur ein einziges hatten sie bei sich im Boot. Also nur noch mal kurz, gerade 7 Körbe voll über. Okay. Nur ein einziges hatten sie bei sich im Boot. Jesus, der war irgendwie bei einem ganz anderen Thema. Jesus warnte sie. Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da sagten sie zueinander, wir haben kein Brot. Jesus hörte es und sagte zu ihnen, was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Seid ihr genauso verstockt wie die anderen? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote unter 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? 12, sagten sie. Und als ich die 7 Brote vorhin noch unter 4000 Menschen ausgeteilt habe, wie viele Körbe mit Resten waren es da? 7, antworteten sie. Und Jesus sagte, begreift ihr denn immer noch nichts? Eine absolut skurrile Angelegenheit. Ich habe lange überlegt, wie könnte man das Aberwitzige dieses Gespräches deutlich machen, womit vergleichen. Stellt euch vor, Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien. Kimmich kommt von links, flankt Traumball auf Gnabry, Gnabry geht auf den Ball zu, bleibt aber auf einmal stehen und sagt zu Toni Kroos, ey du, was machen wir nach dem Spiel, gehen wir noch ein Bier trinken? Könnt ihr euch das vorstellen? Also, wenn ich das vor dem Bildschirm sitzend mitbekommen würde, ihr kennt mich noch nicht so gut und wisst nicht, wie ich Fußball gucke, ich würde aufspringen. Hey, Jungs, was ist los? Das kann doch nicht sein, wo sind wir denn? Doch wohl auf dem Platz, beim Spiel und nicht in eurer Freizeit. Das sind 2 verschiedene Welten. So ähnlich ist unsere Geschichte hier. Und ich glaube, dass das sehr viel mit unserem, mit meinem Leben zu tun hat. Jesus versucht seinen Jüngern etwas ganz Wichtiges, etwas geistlich Tiefes zu sagen. Aber die sehen, sie sind mit ihren Gedanken ganz woanders. Bei ihrem Brot oder ihrem Hunger. Und der sollte in diesem Fall wenigstens nicht ganz so groß gewesen sein. Als Christen passiert uns das immer wieder, dass wir in 2 Welten leben. In der Alltagswelt, da wissen wir, wie alles funktioniert oder auch nicht. Und in der christlichen oder der geistlichen Welt. Und öfter als uns lieb ist, dominiert die Alltagswelt. Aber langsam, eins nach dem anderen. Jesus reagiert genauso. Ey Jungs, was ist denn los? Das kann doch nicht sein, wo sind wir denn? Ich speise 4000 und 5000 mit ein paar Broten und Fischen. Ihr erlebt Wunder über Wunder mit mir und jetzt fahren wir über den See, über den See, über den See. Und ihr schaut in eure Tupperbox und stellt fest, da ist nur ein Brot drin. Ich komme mir so ein bisschen vor wie auf einem Klassenausflug einer 3. Klasse. Und ein paar Jungs haben ihr Vesper vergessen und fangen an zu heulen und der Ausflug ist gelaufen. Kennt ihr, oder? Die Jungs hier hatten so viel mit Jesus erlebt. 2, 2,5 Jahre waren sie mit ihm unterwegs. Und Jesus will mit ihnen hier ernsthaft ins Gespräch kommen, gibt ihnen eine Denksportaufgabe, eine Warnung. Achtet auf den Sauerteig der Pharisäer und achtet auf den Sauerteig von Herodes. Das war kein nebensächliches Thema. Genau hinhören war angesagt. Nachdenken, oder wisst ihr gleich, was Jesus damit meint? Die Pharisäer. Die Pharisäer haben den großen Gott in ihren kleinen Rahmen eingespannt. Neben Gottes Geboten haben sie noch so knapp 600 andere Gebote sich ausgedacht, beziehungsweise ausgebaut und lebten nun nach dem Motto: Wenn ich jedes Gebot halte, dann bin ich richtig. In der Regel waren das echt willensstarke Menschen. Die gibt es ja heute auch noch. Und wenn sich ein willensstarker Mensch etwas vornimmt, dann kommt er auch recht weit. Sie hielten, na sagen wir, fast alle Gebote. Und die, die sie nicht hielten, naja, alles kann man auch nicht schaffen. Irgendwie ließ sich das immer erklären oder durch andere Gebote umschiffen. Sie hatten sich dazu entschieden, als fromme Menschen zu glänzen und in ihrer frommen Welt zufrieden zu sein. Jesus sagt, das ist der Sauerteig der Pharisäer. Kurz zum Sauerteig. Sauerteig, das war ein Stück gegorener Teig, meist vom letzten Backen aufgehoben, der als Treibmittel benutzt wurde. Das war ganz normal. Nur beim Passafest und beim Opfern durfte kein Sauerteig benutzt werden, weil die Gärung als eine Art Fäulnisprozess galt, der die gebotene Reinheit der Gaben verletzte. Sauerteig ist, ja, wie ein gefährlicher Virus. Unglaublich ansteckend. Das kleinste Stück kann eine große Menge Teig sauer machen. Ich glaube, das versteht gerade jeder, dieses Bild. So. Jesus warnt die Jünger also hier: Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das heißt, er warnt seine Leute vor dieser selbstgemachten, eigenmächtigen Frömmigkeit. Dieser Frömmigkeit, die sagt, ich entscheide darüber, wie groß Gott ist, was Gebote sind und wie sie auszulegen sind. Und ich halte mich daran, weil ich dazu fähig bin. Ich schaffe das schon. Jesus sagt an anderer Stelle, tut das nicht. Diese Leute binden anderen Lasten auf den Rücken und sind selbst nicht bereit, diese Lasten zu tragen. Und er sagt, Leute, das ist ungemein ansteckend. Wenn ihr damit anfangt, das versaut euch alles. Und Jesus warnt weiter vor dem Sauerteig von Herodes. Dieser Herodes war der Mörder von Johannes dem Täufer. Eigentlich war er ein religiös interessierter Mensch. Er war beeindruckt von Johannes dem Täufer und von seinen Predigten. Solange Johannes nicht persönlich wurde und Herodes die Wahrheit über sein Leben sagte. Darauf reagiert Herodes, wie manch einer von uns vielleicht auch, wenn er die Wahrheit über sich hört. Was bildet er sich ein? Was geht ihn das an, wenn ich mit meiner Schwägerin ins Bett gehe? Das tat er nämlich. Das geht ihn gar nichts an. Und so setzte er ihn einfach mal gefangen. Er bunkerte ihn ein, er hatte die Macht dazu und die war schnell eingesetzt. Religiös interessiert ist er immer noch. Denn Jesus, den mal sehen, das wäre was. So ein schönes Schauwunder. Ordentlich applaudieren, das hätte schon was. Aber es kommt anders. Der Bauchtanz eines jungen Mädchens genügt, dass es Herodes alle Sicherungen raushaut. Und er gibt dem Mädchen einen Wunsch frei. Es war die Tochter der Frau, mit der er ins Bett ging. Und die schaltet sich ein und der Wunsch lautet schließlich: Der Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Tablett. Teuflisch. Herodes in der Zwickmühle opfert lieber den Johannes als sich selbst und seine Triebe. Einer, der gesucht hat, der gefragt hat, ist was dran an diesem Gott, versteigt sich zu solch einer grausamen Tat. Der gesellschaftliche Druck, seine politische und seine persönliche Eigenmächtigkeit lassen es ihm nicht zu, an Jesus zu glauben. Und Jesus warnt seine Leute davor, sich so zu versteigen. Und er möchte gerne jetzt mit ihnen darüber reden. Das ist die Traumflanke, die Jesus schlägt, und er hofft, dass Petrus und Co. das Ding reinhauen. Da sagten sie untereinander: Wir haben kein Brot. Hey, was ist los? Wie kann das sein? Wo sind wir denn? Die, die so viel mit Jesus erlebt hatten, könnt ihr euch das vorstellen? Die waren bei der Bergpredigt dabei, live, was würde ich darum geben? Haben die denn überhaupt nicht zugehört? Kennst du das nicht auch? Zum Beispiel im Gottesdienst bei der Predigt. Man ist zwar da, aber mit den Gedanken ganz woanders. Oder in der Stille vor Gott beim Beten, ich kenne das sehr gut. Ich will mich sammeln, mich auf Gott konzentrieren und auf einmal fällt mein Blick auf das Prospekt vor mir. Geiz ist Sünde oder so ähnlich heißt der Slogan der Firma. Und da wird das neue Smartphone so und so angeboten. Und ich bin mit meinen Gedanken bei einem Handy. Ich meine, ich rede gerade mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erden. Und jetzt frage ich mich, ob das schon den neuen Prozessor hat. Also nicht Gott, sondern das Handy. Das ist verrückt, oder? Wir beten zu Jesus, reden mit Gott, suchen seine Stimme und landen in einem Werbeprospekt. Okay, ich. Aber ich vermute, ich bin nicht der Einzige, dem es so oder so ähnlich schon mal gegangen ist. Und die Landeplätze unserer Gedanken, die können natürlich völlig anders aussehen. Die Sorgen, die ich gerade habe, oder meine Kinder, der geplante Urlaub, das Mittagessen, die WhatsApp, die gerade reinkommt. Und so weiter. Jesus sagt: Versteht ihr denn immer noch nicht? Freunde, euer ein Brot, das ist ja schön und gut und ja auch nicht unwichtig, aber was machen wir denn gerade? Wir fahren über den See, in 3 Stunden sind wir drüben, dann bekommt ihr was zwischen die Zähne, dann ist das Thema erledigt. Aber was ist denn wirklich wichtig? Was sind die wirklichen Herzensdinge? Macht doch nicht aus euren Alltagsgeschichten solche Geschichten, die euch total blockieren für meine Welt. Ihr hört dann überhaupt nicht mehr meine Stimme. Ihr nehmt nichts mehr von dem auf, was ich sage, weil die Sorgen des Alltags hier zu wenig Proviant, zu wenig Verstand führen. Habt ihr nicht verstanden? Nochmal, Leute, ihr habt es doch gerade selbst erlebt. Mit 7 Broten habe ich 4000 satt gemacht. Meint ihr nicht, mit einem Brot sollte das mit 13 Leuten irgendwie auch reichen? Ich will euch etwas Wichtiges sagen, sagt Jesus. Und ihr habt nur eines im Kopf, kein Brot. Was ja übrigens nicht kein Brot, sondern ein Brot war. Aber das ist wohl auch typisch. Wer bekommt das jetzt? Reißt sich sicher der Petrus wieder unter den Nagel, zumindest das größte Stück. Christsein, Glauben, heißt Vertrauen. In allen Dingen Gott vertrauen. Und das dürfen wir ganz konkret nehmen. Jesus trägt auch Verantwortung für das Thema Brot. Gib uns unser tägliches Brot. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Und Jesus trägt auch Verantwortung für das Thema Alltagssorgen. Die beschäftigen uns ja. Aber dann ist auch Vertrauen gefragt. Traue ich Gott zu, dass er für mich sorgt? Bitte ich ihn darum? Wenn ich ihm meine Sorgen anvertraue, dann habe ich meinen Kopf und mein Herz frei für das, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Jesus sagt, ihr seid meine Nachfolger. Die, die an mich glauben, ihr sollt an meiner Stelle die gute Nachricht und meine Liebe in diese Welt tragen. Das ist eure Berufung. Oder anders, Jesus sagt, ihr seid meine Schafe, die Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Aber er redet und sie hören nicht. Sie hören gar nicht zu, sie sind gerade in einer anderen Welt, in ihrer anderen Welt, in der Welt ihrer Alltagssorgen. Mit zu den zentralsten Sätzen, die Jesus gesagt hat, gehört der Vers aus Matthäus 6, Vers 33. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Da ist er wieder. Also, auf den Punkt gebracht. Jesus sagt uns heute, lebt nicht in zwei Welten. Mal und mal eher selten in der geistlichen, im Gottesdienst und im Hauskreis, in der Stille, vielleicht jetzt bei der Videopredigt. Und ansonsten in eurer Alltagswelt, ohne dass auch nur irgendwie auffällt, dass es da eine Verbindung gibt. Lebt nicht in zwei Welten. Das ist eins. Jesus sagt uns aber auch, lebt nicht in einer Welt, wenn diese eine Welt eine Welt ist der eigenmächtigen Frömmigkeit. Eine Welt, die Gott zwar auf der Werbefläche hat, aber in der im Kern, im Herzen alles selbst gemacht ist. Sauerteig der Pharisäer. Und Jesus sagt uns auch, lebt nicht nur in einer Welt, wenn diese Welt eine Welt ist, die vielleicht religiös interessiert ist, aber die mit einem Gott, der was zu sagen hat, der die Wahrheit ist, nichts zu tun haben will. Wo die Stimmen der Masse, die Stimmen der Gesellschaft, die Stimmen des Zeitgeistes, die eigensinnig politischen Stimmen mehr zählen als Gottes Wahrheit. Sauerteig von Herodes. Nein, Jesus sagt, lebt in einer, in meiner Welt. In Gottes neuer Welt, die in Jesus Christus Gestalt gewinnt. Reich Gottes, das in einem Leben mit ihm seinen Auszug findet. Jeden Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Bei jedem Thema, auch in meinen Alltagsfragen. In der Stille vor Gott, wie im täglichen Ringen mit den Tücken des Alltags. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen, ihm unser ganzes Leben, alle Welten anzuvertrauen. Und nun, schau doch bitte mal in deine Box. Nicht in deine Brotbox, sondern in deine Glaubensbox. Was ist da drin? Und sei offen und ehrlich. Vielleicht auch nur noch ein paar Brösel? Oder ein altes, verschimmeltes Stück? Ein Neuanfang beginnt immer damit, dass ich sehe, was da ist. Dass ich offen und ehrlich Inventur mache und dazu stehe. Und versteig dich bitte nicht in religiöse Fantasiewelten. Es wäre ja so schön, wenn. Sondern bring Jesus einfach vertrauensvoll das, was da ist. Dich selbst. Deine Armut. Das, was da ist oder auch nicht da ist. Und schau, was Jesus daraus macht. Es wird reichen. Selig sind die, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Oder in der neueren Gute-Nachricht-Übersetzung heißt es, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Das ist Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 3. Ein Wort zum Schluss. Ein Wort in Markus 8 hat mich noch richtig aufhorchen lassen. In Vers 17, seid ihr genauso verstockt wie die anderen? Verstockung ist in der Bibel ein ziemlich derbes Wort. Pharao wurde verstockt, das heißt, dass er sich gegen Gott und sein Volk stellte und alles daran setzte, sie zu vernichten. Jesus sagt nicht, ihr seid verstockt. Er fragt. Das scheint eine echte Gefahr zu sein, dass ein Leben in zwei Welten unser Herz verkrustet. Dass unser Herz nicht mehr hören kann, weil alles mögliche andere, auch vermeintlich Frommes, sich um das Herz herumgelegt hat. Magst du mit mir beten? Herr, hilf mir, dass ich mein Herz und meinen Kopf wieder frei bekomme, dass ich Hoffnung habe, eine Sicht nach vorn, den Blick frei bekomme auf dich, dass ich mein Leben lebe mit dir in deiner Welt, die meine Welt komplett umschließt, auf dass ich deine Vorlagen verwandeln kann, auf dass ich das Ziel treffe, das du mit meinem Leben hast. Jesus lädt dich und mich ein, ihm zu vertrauen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Gott befohlen und auf Wiedersehen.